Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Antikapitalistin bis zum Schluss, die Nürnbergerin Berta Backhoff.
Sie hat immer gesagt, ach, unsere Gesellschaft ist so unpolitisch geworden. Früher war das ganz anders. Also mit früher meinte sie, glaube ich, so die 20er, 30er Jahre. Ja, also damals hätten alle Menschen, wären politisch gewesen und man hätte so viel diskutiert und man hätte gelesen und da wäre das auch noch, also da war das viel realistischer auch, dass ein gesellschaftlicher Umsturz kommt, für sie zumindest.
Es ist Ingrid, die hier ihre Großtante Berta Backhoff charakterisiert. Eine 1911 geborene Frau, die in der Weimarer Republik aufwuchs und sozialisiert wurde und sich in jener Zeit politisierte. Schließlich leistete sie in Nürnberg aktiven Widerstand gegen die Nazis. Ihre Großnichte Ingrid war mit ihr sowohl in Freundschaft als auch durch politische Inhalte eng verbunden, was Auseinandersetzungen mit einschließt.
Ja, aber wir haben uns auch von Anfang an total gut vertragen. Und haben auch politisch ganz viel diskutiert. Ich war damals in der linksradikalen Jugendbewegung so ums Kommen rum engagiert. Das hat sie sehr interessiert. Und ich habe sie ausgefragt über ihren ganzen kommunistischen Werdegang. Also auch, wie das war im Faschismus und was sie heute so denkt. Also wir haben auch viel über die Interpretation von Geschichte und aber auch über die aktuelle politische Situation diskutiert. Und da hatten wir schon auch unterschiedliche Ansichten.
Wer war diese Nürnbergerin Berta Backhoff? Eine genauere Beschäftigung mit ihr, die 2001 verstarb, ist heute noch durch ein Interview möglich, das das Museum Industriekultur bereits 1984 mit ihr geführt hatte und das der Redaktion der Zwischenfälle vorliegt. Hieraus stammen die folgenden Originaltöne von Berta Backhoff.
Zwei Jahre ist Berta Backhoff, geborene Ehard, alt, als sie mit ihren Eltern 1913 von Nürnberg nach Berlin zieht. Hier erlebt sie als Kind den Krieg. Mit dem schwer kranken, kriegsversehrten Vater kehrt die Familie bei Kriegsende nach Nürnberg zurück, wo ihr Vater 1926 stirbt. Bertas Jugend in der Bernschanzstraße in Gostenhof wird geprägt von der Inflation und der grassierenden Arbeitslosigkeit der Nachkriegszeit.
Sie ist die zweitälteste von vier Töchtern und besucht für 8 Jahre die Volksschule. Ihr Wunsch, einen sozialen Beruf zu erlernen, wird von der verwitweten Mutter nicht unterstützt. Statt großen Plänen solle sie besser Geld nach Hause bringen. Berta findet bei der Stadt Anstellungen in verschiedenen Wohlfahrtseinrichtungen.
Durch Zufall kommt sie Ende der 20er Jahre, im Alter von etwa 16, in Kontakt mit der sozialdemokratischen Arbeiterjugend.
Ungefähr 1927, 28 bin ich dann zur Arbeiterjugend gestoßen. Es war ein langer Zufall mit einer Freundin. Sind wir dann Sonntag spazieren gegangen in Löbeltheim, in der Regensburger Straße gewohnt. Und da war in Löbeltheim war ein Treffen der Arbeiterjugend gewesen. Und ja, wir haben zugeschaut, uns hat es gefallen, wie die jungen Leute so aufgeschlossen sind. Die waren ja selber Kinder noch gewesen. Und dann kommt jemand her und sagt, geht zu, macht doch auch mit euch, stellt ihr euch da außen hin. Und es hat uns irgendwie gefallen, ja, dass die gleich uns da so mit einbezogen haben. Und dann abends sagte jemand zu mir, du kannst doch zu uns in Gruppenabend kommen. Da war ich irgendwie schockiert. Daran habe ich gar nicht gedacht, denn man wurde uns sehr streng gehalten, ist sehr katholisch gewesen, ja.
Tatsächlich traut sich Berta erstmal nicht, ihrer Mutter von dieser Begegnung im Luitpoldhain zu erzählen und sie zu bitten, den Gruppenabend besuchen zu dürfen. Erst am Tag des Treffens rückt sie mit der Sprache raus. Schließlich, nach längerem Drängen, darf sie gehen, doch nur mit der Auflage, bereits um 9 Uhr wieder zu Hause zu sein.
Der Treffpunkt der Arbeiterjugend befindet sich in der Nibelungenstraße in der Nürnberger Südstadt.
Na, ich bin hingegangen, da waren junge Leute und alle waren gleich nett zu einem gewesen. Das hat mich auch mal unheimlich imponiert, dass man gleich mit einbezogen wird. Und dann habe ich erfahren, dass es die Arbeiterjugend ist, offiziell. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich heim. Dann so 2:30 bis 9 Uhr rum ist, ne, wir begleiten dich nach Hause. Dann habe ich gesagt, na, ich muss heimgehen, es wart halt so lange. Ne? Jetzt bin ich heim, was halb 10 Uhr durch. Das war natürlich schon geschehen. Ne?
In dieser Jugendorganisation der Sozialdemokratie, seit 1922 Sozialistische Arbeiterjugend, SAJ genannt, waren die 14- bis 20-Jährigen organisiert. Für Bertha beginnt nun ein ständiger Konflikt mit ihrer Mutter, die sie nicht zu den Roten gehen lassen will.
Naja, dann habe ich ihr erzählt, dass ich bei der Arbeiterjugend bin, hat sie erfahren, dass es die Roten sind. Ich habe gesagt, zu den Roten Gesindel kommst du nie. Ne? Da habe ich gesagt, warum, was heißt da rotes Gesindel, das sind nette Leute, habe ich gesagt, ne? Musst du mal die Leute anschauen und mir gefällt es dann. Denn das war das ein laufender Kampf gewesen.
Dennoch hält sie an ihrer Aktivität bei der Arbeiterjugend fest und engagiert sich immer stärker, wird schließlich funktionieren. Damit kann sie ihre Mutter sogar kurzzeitig überzeugen, weil Bertha frei vor Eltern spricht und ihre Mutter das mit Stolz erfüllt. Das hast du sehr schön gemacht, sagt sie ihrer Tochter. Dennoch bleibt die Mutter bei ihrer ablehnenden Haltung und sperrt sich gegenüber jeder Neuerung. Als Bertha sich einen Bubikopf schneiden lässt, hätte sie sie am liebsten rausgeworfen.
Doch die Auseinandersetzungen lohnen sich. Die jüngere Schwester darf sich dann schon ohne Streitereien dem Arbeitersportverein anschließen und die andere zu den Roten Falken gehen, einer Untergruppe innerhalb der SAJ. Natürlich ist dieses Engagement der Jüngeren auf die große Schwester Bertha zurückzuführen.
Tatsächlich aber wird der sozialistische Einfluss der Arbeiterjugend auf ihre beiden jüngeren Schwestern nur noch gering gewesen sein. Mehr und mehr wird auch hier gesteigerter Wert auf Disziplin, Straffheit und Ordnung gelegt. Es folgen Aufnahmeriten, die Pflege eines Führerkults und die Einführung einer uniformähnlichen Kleidung mit einheitlichen Blauhemden und rotem Armabzeichen. Eine weitergehende politische Schulung erfahren ihre jüngeren Schwestern nicht mehr. Im Vordergrund stehen die sportlichen Aktivitäten und das Gemeinschaftserlebnis. Die Zeit, so Bertha, sei ja bis 33 auch viel zu kurz gewesen.
Doch ihre eigene politische Laufbahn beginnt. Ihr politisches Bewusstsein wird nochmals geschärft, als sie an ihrem neuen Arbeitsplatz, den Nürnberger Marswerken, von den schwarzen Listen erfährt.
Ich weiß, ich war damals in den Marswerken gewesen und da haben wir bereits schon schwarze Listen gehabt für diejenigen. Ich wusste nicht, was schwarze Listen sind, das musste ich mir alles eben fragen, wollte ich nicht direkt auf Umwegen erfahren, was das ist und so und so fort. Ja, es waren dann diejenigen, die irgendwie am Streik einmal teilgenommen haben und es wurden und diese Listen wurden an sämtliche Betriebe weitergegeben, damit die keine Chance mehr haben, in den Arbeitsprozess eingebaut zu werden. Ne? Und das hat mich schon irgendwie als junger Mensch irgendwie schockiert, dass ein Mensch, der für seine persönlichsten Belange da eigentlich kämpft, ja, ne? Oder mindestens Interesse zeigt, dass der da irgendwie so diffamiert wird, dass er keinerlei Möglichkeit mehr hat zu arbeiten.
Gemeinsam mit anderen Genossinnen und Genossen beschäftigt sie sich mit tagespolitischen Ereignissen und Fragen. Die Jugendlichen kommen aus unterschiedlichen politischen Jugendorganisationen, sofern sie fortschrittlich waren, so ein Ausdruck von Bertha Backhoff. Sie beginnt hauptsächlich politische und sozialkritische Literatur zu lesen. Die Jugendlichen treffen sich in Arbeitsgemeinschaften und stellen Reportagen vor allem gegen den Krieg zusammen. Sie veranstalten lautstarke Demonstrationen und zeigen in der Öffentlichkeit Präsenz.
Wir haben immer gesungen, nie, nie wollen wir Waffen tragen, nie, nie wollen wir wieder Krieg, lass die großen Herren sich alleine schlagen, wir machen einfach nicht mehr mit. Und dann haben wir gestellt, nein, 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 es hat ein paar Launen, gell, ich weiß noch, da sind wir doch an der Löbelthalle vorbei und da haben wir gerade das Nein, Nein, Nein. Und die Leute sind gekommen und haben ihre Köpfe gereckt, ja. Ne, was da so, es ist eben der jugendliche Elan, der da irgendwie aus Überzeugung aber damit gesprochen hat.
Ne? Nein, 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 nie, nie wollen wir Waffen tragen, nie, nie wollen wir wieder Krieg. Hey, lass die hohen Herren sich selber schlagen. Wir machen da nicht länger.
Innerhalb der SPD wird ihre Gruppe bald als extrem links eingestuft. Sie kommen in zunehmenden Konflikt mit den rechten Sozialdemokraten der älteren Generation. Ihre linke Haltung hatte sich aus dem tagespolitischen Geschehen heraus entwickelt.
Der junge Mensch ist an für sich kritisch, ja. Ob jetzt Recht oder Unrecht ist die andere Frage, aber das liegt im Wesen der Jugend, ja, irgendwie kritisch zu sein.
Die hohe Arbeitslosigkeit in der Weimarer Zeit spitzt die politische Situation zu.
Die Arbeitslosen, das waren die sogenannten radikalen Kräfte, ist ja logisch, die waren der Straße ausgesetzt, haben gearbeitet gehabt, haben nicht viel Unterstützung bekommen, dass die leicht zu radikalisieren war, das war logisch. Also haben wir dann die Frage schon insgeheim diskutiert, irgendwie einen Arbeitsdienst, damit man die Jugendlichen unterbringen kann, dass sie von der Straße weg sind. Und da haben wir natürlich auch dann ganz mächtig dagegen, sind wir dagegen angegangen, haben gesagt, das ist bedeutet also die Vorstufe, dass man diese Leute eben militarisieren will, so zu und so fort. Ja, Gericht haben sie ja nicht viel, aber für den Staat wurden dann die Voraussetzungen, haben wir, also es war ja auch dann so gewesen, um eben die Möglichkeit für eine Rüstung, Straßenbau und dergleichen, dass man ja alles braucht, so ein Krieg hier, eben da zu organisieren. Und so waren wir jetzt so ständig immer mit den alltäglichen Problemen des Lebens waren wir irgendwie verbunden gewesen.
Die inhaltlichen Gegensätze zur offiziellen Parteilinie der SPD kulminieren in der sogenannten Panzerkreuzer-Debatte um die Aufrüstung der deutschen Flottenmacht. Die Erzählungen von Bertha Backhoff geben neben den politischen Auseinandersetzungen vor allem auch einen persönlichen Einblick in die Arbeiterjugendkultur der Weimarer Republik. Immer wieder betont sie die bewegten Zeiten, in denen sie sich als politisch wachsame, kritische und radikale Jugendliche in Nürnberg bewegt hat. Man kann sich gut vorstellen, wie diese jungen Menschen gemeinsam diskutieren, lesen, sich politisch weiterbilden, um in der Öffentlichkeit sachlich argumentieren zu können.
Ich weiß damals die Panzerkreuzer-Debatte, die da war, wo uns als Jugendliche ganz entschieden gegen die SPD gewandt, eben die Jugend eine ganz andere Auffassung gehabt für die Partei. Und somit wurden wir irgendwie radikalisiert. Das stimmt zwar nicht, ja, aber das hat uns natürlich wieder veranlasst, noch weiter zu denken und weiter zu lernen, so zu und so fort. Wir mussten ja Argumente haben, wir mussten überall doch auftreten. Und lächerlich wollten wir uns auch nicht vor den Älteren Genossen machen, ja. Also war unsere Aufgabe immer wieder, etwas zu lernen, weiterzumachen.
Der Bau von Panzerschiffen seit 1928 ist Teil einer massiven Aufrüstung der deutschen Flotte, wodurch die den Deutschen im Versailler Vertrag auferlegten Rüstungseinschränkungen bis zum Äußersten ausgereizt werden. Bei der Reichstagswahl 1928 hat die Sozialdemokratie zwar noch mit dem Slogan »Für Kinderspeisung gegen Panzerkreuzer« die Wahl gewonnen, doch die neue Koalitionsregierung unter Hermann Müller von der SPD bricht das gemachte Wahlversprechen.
Mit der Einleitung eines Volksbegehrens gegen den Panzerkreuzer im Oktober 1928 versuchen die Kommunistische Partei und kleinere Organisationen der Arbeiterbewegung sowie prominente Einzelpersonen die Bevölkerung gegen den aggressiven deutschen Imperialismus zu mobilisieren. Die notwendige Zahl an Unterschriften für das Volksbegehren gegen den Panzerkreuzerbau wird jedoch nicht erreicht. Die bürgerlichen Parteien haben sich explizit dagegen ausgesprochen und der Parteivorstand der SPD verbietet seinen Mitgliedern, sich daran zu beteiligen. Bertha Backhoff kann dieser Politik der Sozialdemokraten nicht mehr folgen.
Konträr verläuft auch die parteiinterne Diskussion, wie der erstarkende Faschismus am besten zu bekämpfen sei. Den Nazis gegenüber Konzessionen zu machen und die drohende Gefahr des Faschismus kleinzureden, ist Bertha Backhoffs Sache nicht. Auch sie ist für eine Einheitsfront der linken Kräfte im Land. Eine Haltung, die aber weder von der Parteileitung der SPD noch von der der KPD verfolgt wird.
Ja, dann sind die politischen Konflikte in Deutschland immer größer geworden. Das Dritte Reich hat sich immer mehr genähert und wir wussten ganz genau, halt, es gibt bloß noch eins, die Arbeiterklasse muss zusammenstehen. Und dann haben wir versucht, von der SPD aus, beziehungsweise ich war nicht bei der SPD, aber ich habe mit der SPD eben zusammengearbeitet als Funktionär, dass wir eben die Kommunisten, die Sozialdemokraten zusammengehen. Und wir waren uns bewusst, das ist die einzige Rettung noch, um den Faschismus irgendwie abzuwehren. Ne?
Als absehbar ist, dass dieses Ziel mit der SPD nicht zu erreichen ist, zieht Bertha Backhoff für sich die Konsequenz.
Und dann sind wir 32 aus der SPD-Jugend, aus der Arbeiterjugend, ein Teil, ein großer Teil, und zwar der aktive Teil, ist da ausgetreten.
Bertha tritt der 1931 neu gegründeten SAP bei, der Sozialistischen Arbeiterpartei.
Und es war eigentlich eine Partei, die wirklich versucht hat, ehrlich noch zu kämpfen, mit den Kommunisten, mit den Sozialdemokraten, ja, um diese Entwicklung aufzuhalten. Aber sie hat keinerlei Einfluss gehabt, weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite. Und das haben wir dann rechtzeitig erkannt, haben gesagt, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und da können wir machen, was wir wollen mögen. Wir bleiben eine Sekte und eine Sekte ist nie irgendwie entscheidend.
Deshalb beschließt sie, sich den Kommunisten anzuschließen und geht zum KJVD, dem Jugendverband der Kommunistischen Partei. Sie beginnt mit der illegalen Arbeit, sie sprüht Parolen an die Wände, verteilt illegale Zeitungen und Flugschriften.
Dann haben wir gesagt, gut, mit der SPD können wir nichts mehr anfangen, da sind wir abgeschrieben, weil wir den Schritt vollzogen haben. Dann bin ich zum KJV gegangen. Das heißt, ich bin gar nicht mehr zugegangen, es war dann schon das Dritte Reich da gewesen, wir haben illegal gearbeitet. Ja? Dann haben wir uns mit der KPD, haben wir Verbindung aufgenommen und haben dann schon begonnen, es ist schon, die Illegalität ist ja schon vor 33 angegangen, schon 32 Jahre, ne, haben da illegal eben gearbeitet, ne, in den verschiedensten Gebieten, dass wir geschmiert haben, die Kohlen geschmiert, über Flugblätter verteilt für die Betriebe, Zeitungen und dergleichen, also alles Mögliche. Ne.
Diese illegale Arbeit ist äußerst gefährlich. Nur die wenigsten werden einen solchen Weg des Widerstands einschlagen.
Einige der früheren Genossen passen sich an, laufen mit. So bei der von der NSDAP organisierten 1. Mai-Demonstration 1933. Diesen Kampftag der Arbeiterbewegung funktionieren die Nationalsozialisten um in das Fest der nationalen Verbrüderung. Bertha Backhoff und ihre Gruppe lassen es sich nicht nehmen, am Rande des Demonstrationszuges am Luitpoldhain Präsenz zu zeigen und die Namen einiger ehemaliger Genossen, die nun unter der Hakenkreuzfahne mitmarschieren, laut zu rufen, um sie zu beschämen. Die ehemaligen Genossen ziehen daraufhin die Köpfe ein.
Nein, da war der erste Mai, den kann ich mir noch gut erinnern, das war, da war alles auf den Beinen gewesen. Wir haben die Leute beobachtet und dann haben wir Flugblätter verteilt am 1. Mai, zum 1. Mai, ja. Ne? Und dann sind wir aber, damit es nicht irgendwie zu auffällig wird, hinübergegangen zur Demonstration. Es war im Bürgerteil gewesen und haben uns hingestellt. Ne? Mhm. Natürlich, nicht so, ne? Ist klar. Und dann haben wir so manchen lieben, guten Genossen gesehen, der mitmarschiert ist, gell?
Ja.
Und mit der Fahne, mit dem Hakenkreuz, das war natürlich äußerst deprimierend. Wir haben uns auch nicht zurückgehalten. Mal, hallo, haben wir geschrien und haben einen ne, Max Fritz oder wie er geheißen hat, ne? Einen roten Kopf bekommen, Kopf eingezogen, ne? Und wir haben uns da schon bemerkbar gemacht. Aber wir sind deswegen hingegangen, um eben abzulenken, dass wir das nicht gemacht haben, ne?
Ja.
Es finden weiterhin konspirative Zusammenkünfte mit anderen AntifaschistInnen statt. Hier wird die politische Lage besprochen und abgewogen, was man gegen die Nazis überhaupt noch tun kann. Auch Informationen über Verhaftungen werden auf diesem Weg weitergetragen. Mit den Flugschriften soll die Öffentlichkeit über die Brutalität und Grausamkeit des NS-Regimes aufgeklärt werden.
Diese Treffen sind zu diesem Zeitpunkt bereits illegal. Deshalb wird dezentral und streng konspirativ gearbeitet. Meist kennt man nicht die Namen der anderen und gibt sich Tarnnamen, weil ja vielleicht einer aus einer schwachen Situation heraus was sagen tut, so Backhoff, wenn also unter Folter doch Namen gesagt werden.
In dem Interview zählen Bertha Backhoff und ein Genosse die Orte der Folter in Nürnberg auf, So das berüchtigte Klöcknerhaus der Gestapo am Spittler Torgraben, die Lochgefängnisse unter dem alten Rathaus, hier als Burgverlies bezeichnet, oder das Braune Haus an der Marienstraße.
Unsere Gestapo in Nürnberg, die war ja an für sich äußerst bekannt gewesen. Mhm. Die haben wirklich ihren enormen volle Ehre gemacht, dass den Menschen nicht mehr als Mensch, den Kommunisten vor allem nicht mehr als Mensch behandelt haben, sondern ihn wirklich...
Klöcknerhaus, Notgefängnis, ja, ja, Nürnberg, ja, da haben sie
genau.
Ja zugewiesen.
Ne? Das Klöcknerhaus, das war ja bekannt gewesen, da haben sie die Leute ja mit allen möglichen, mit Wasserschläuche bearbeitet, aufgepumpt, dass es und so zu und so fort und geschlagen und so zu und so fort, dann oben am Burgverlies oben auch, ne? Und dann selber im SA-Haus da in der Marienstraße, ne, wo jetzt die Nürnberger Zeitung drin ist oder war, ne, ja. Da auch, ne. Und da haben wir natürlich diese Maßen, diese Sachen, die wir gehört haben, haben wir auch der Öffentlichkeit durch unsere Fluchtwörter bekannt gegeben, ja, den Terror der Faschisten so zu und so fort.
Bertha hat mittlerweile geheiratet. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen werden sie und ihr Mann Ende 1933 von den Nazis verhaftet.
Im November wurde mein Mann und ich verhaftet. Wir haben damals, es war ungefähr im Mai, April, Mai, haben wir eine Zeitschrift herausgegeben, beziehungsweise an der Zeitschrift mitgearbeitet, der Rote Sandberg.
Der Rote Sandberg ist eine per Matrize vervielfältigte Stadtteilzeitung der KPD für den Stadtteil Johannes Kleinreuth im Nürnberger Nordwesten. Mit Beginn der NS-Diktatur schnellt die Zahl der Zeitungsexemplare nach oben auf 2000 Stück. Auch Bertha Backhoff arbeitet zusammen mit ihrem Mann Heiner und ihrer Freundin Else Führath, die emigrieren wird, mit an der Vervielfältigung.
Und es war eine Zeitschrift, die sehr aktuell war und auf die Polizei bzw. die Nazis sehr, sehr gelauert haben, die zu bekommen. Wir haben ein Zimmer gehabt, in der Wettigen Straße habe ich gewohnt, unter Schreibmaschine. Naja, da haben wir dann die Zeitung ab Matrizen geschrieben. Ich habe noch eine Freundin gehabt, die Else. Wir beide haben dann die Zeitung geschrieben auf Matrizen und haben sie wieder weitergegeben. Wir haben die nächsten Jahr gar nicht gekannt, es war ja illegale Arbeit gewesen. Und so haben wir das gemacht, naja, bis zum November. Zwischendurch haben wir mal eine Episode gehabt, das bei uns draußen, wo ich gewohnt habe, das war die kriegsbeschädigten Siedlung in der Regensburger Straße draußen, dass er Razzia war. In der Früh wachen wir auf. Das heißt, wir haben angefangen, die Dinge, nein, in der Früh wachen wir auf. Und wir wollten gerade, oder haben schon geschrieben gehabt, die Matrize, ich weiß nicht mehr ganz genau, jedenfalls Fenster schließen, ja, und dann ist losgegangen. Kommen die Autos her, die Rollkommandos und aussuchen. Also jedenfalls unsere Wohnung, die war nicht bedacht gewesen von der Haussuchung. Ich war immer am Klo draußen gewesen mit Matrize und habe gedacht, sobald es läutet, zerreißt die Matrize und in den Klo rein, ja. Das war ja die einzige Möglichkeit.
Ja.
Also jedenfalls ist dann das abgeblasen worden. Ziemlich viele Leute wurden verhaftet dazu und so fort. Die hat ein bisschen Feinde rumgekommen. Und dann ist der November gekommen, sind wir verhaftet worden.
Sowohl die Produktion als auch die Verteilung sowie selbst der Empfang dieser wenige Seiten umfassenden Zeitung sind höchst gefährlich. Alles muss streng konspirativ erfolgen. Tatsächlich gelingt es der politischen Polizei nie, die Druckerei und die Verantwortlichen dieser wichtigsten illegalen Zeitung Nürnbergs ausfindig zu machen.
Ich habe Ihnen schon mal erzählt, der Rote Sandberg, das war eine Zeitschrift gewesen, eine Zeitschrift für die Bevölkerung in Johannes. Und die wurden informiert über die ganze Tragik, ja, die durch das Dritte Reich sich ergibt oder ergeben hat, ja, Einzelheiten, so ungefähr, da ist das passiert, das ist das passiert und so zu und so fort, ja. Und die war natürlich äußerst beliebt, weil sie aktuell war, Die Zeitungen waren ja schon alle vereinheitlicht gewesen, zensiert. Ja, ne? So war das für die, war das natürlich für den Stadtteil, war das schon interessant gewesen zu erfahren, was außerhalb den zensierten Zeitungen noch geschieht. Ja. Ne? Und da weiß ich noch einen Fall, da ein Genosse von Johannes, ist auch drüber, haben wir immer so gelacht, der war bekannt, der war der Polizei bekannt und fährt auf sein Fahrrad und hin hat er ein Bündel drauf. Und wie die Polizei ihn sieht, haben sie ihn gleich zusammenpackt und so zu und so fort. Na, jetzt haben wir ihn erwischt, haben sie gleich gesagt, na, jetzt haben wir ihn erwischt mit seinen Zeitungen. In Wirklichkeit war das gewesen für seine Frau, die war im Wochenbett gelegen. Die Windeln und was eben so nötig ist. Ne? Und das haben wir dann auch so wieder so schön klassiert, ne? Die Rolle der Polizei als Stütze des Staates, ne? So zu und so fort. Ne?
Um niemanden unnötig zu gefährden, wird auch hier nur in kleinen Gruppen gearbeitet. Die Zeitung soll nicht durch Unbesonnenheit auffliegen. Die an der Zeitung Beteiligten sind gleichzeitig Redakteur und Drucker in einer Person.
Und dann bin ich ins Polizeipräsidium gekommen. Gefängnis. Und es war eigentlich eine ganz grauenhafte Zelle. Die war voll und ganz mit Kot verschmiert gewesen, ja. Und kein Licht nicht gehabt. Und dreckig war es da gewesen. Und ich bin da an für sich, ich habe Dreck wegen sensibel, gell. Ach, ich habe gemeint, ich gehe ein. Ich habe nichts essen können und gar nichts, gell. Nein, als man nachts ist man dann wieder rausgeholt worden zur Vernehmung, ja, zur Vernehmung. Und das wollten sie wissen. Und was genau, das wusste ich noch gar nicht, was mit mir los war. Ne? Ich habe doch gar nicht gewusst, was ist jetzt passiert. Und dann erst dann bin ich dann zum, dann bin ich hinaufgekommen zum Otto, der Kommissar. Und der hat mich dann vernommen, hat alles Mögliche ausgefragt. Ne? Sie haben ja, irgendwas haben sie ja gewusst, aber doch nichts so, dass im Nebenzimmer habe ich ein paar Mal ein Gebrüll gehört und ein Geklatsch, als wenn sie jemanden schlauchten. Ob das jetzt wirklich, ob das was inszeniert war, ja, um einen irgendwie psychologisch irgendwie zu beeinflussen, ja, oder ob das Tatsache war, das konnte ich nicht feststellen. Ne?
Kriminalrat Ottomar Otto, von dem sie hier spricht, ist Chef der Nürnberger Gestapo. Zahlreiche Oppositionelle aus Nürnberg müssen mit ihm die Bekanntschaft machen.
Schließlich wird ihr ein Schutzhaftbefehl ausgehändigt. Die Schutzhaft ist Teil des faschistischen Terrorsystems und zeitlich praktisch unbegrenzt. Ohne gerichtliche Verurteilung können aufgrund der am 28. Februar 1933 erlassenen Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat Systemgegnerinnen und Gegner schon bei geringstem Verdacht in Schutzhaft genommen werden. Mit dieser Verordnung Adolf Hitlers werden die persönliche Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit und viele andere in der Weimarer Verfassung verankerten Rechte ausgehebelt. Bis Mai 1945 bleibt die Verordnung in Kraft. Sie ist die vordergründige formaljuristische Grundlage für den permanenten faschistischen Ausnahmezustand.
Bertha Backhoff erfährt nicht, wie lange ihre Inhaftierung dauern wird. Vom Schubgefängnis aus, das sich hinter dem Nürnberger Hauptbahnhof befindet, wird sie mit anderen Nazi-Gegnerinnen und Gegnern in Ketten zum Gleis geführt, um mit dem Zug in das Frauengefängnis Eichach transportiert zu werden.
Und dann sind wir hinter dem Südausgang, wo auch so ein Polizeigefängnis gewesen, ein ganz, das Haus steht nicht mehr. Da war ich dann drin gewesen und der Früh, in aller Früh haben sie uns geholt. Haben sie uns dann angekettet, ja, runtergeführt, als in die Leute kommen, was ist denn da los, was ist denn da los? Dann haben wir gesagt, ja, wir sind politische Gefangene, ganz stolz haben wir das gesagt. Und die Leute waren schockiert gewesen, ne? Naja, unseren Ketten, ne, gefesselt, ne.
Im Frauengefängnis Eichach kommt sie in Einzelhaft. Nur während des Hofganges ist es ihr möglich, ihre Mitgefangenen kennenzulernen. Es besteht der Zwang zu arbeiten, um sich im Fall der Freilassung die Heimfahrkarte selbst finanzieren zu können. Auch während ihrer Haft versucht Berta Backhoff konspirativ zu arbeiten, Dinge zu schmuggeln, an Informationen aus der Außenwelt zu gelangen. All dies erleichtert ihr etwas das Leben im Gefängnis.
Doch dann fällt ihr ein, dass sie zu Hause Adressen von Genossinnen und Genossen aufbewahrt, die auf keinen Fall in die Hände der Polizei geraten dürfen. Sie ist aufs Äußerste beunruhigt und schreibt ihrer Mutter mit einem Hinweis zwischen den Zeilen:
Ich habe Adressenmaterial gehabt, in einem ganz feinen Seidenpapier geschrieben. Und die habe ich zwischen Flickflecke, und da habe ich genau gewusst, welcher Flickfleck. Das war eine ganz kleine Rolle und da war das drin gewesen. Und wir sind eingezogen, am 1. November sind wir eingezogen. In der Früh um 5 Uhr klopft es, noch nicht einmal richtig eingeräumt, ist ja klar, ne, alles was provisorisch. Kommt die Polizei, machen Sie sich fertig, gehen Sie mit. Und ich habe keine Möglichkeit mehr gehabt, das wegzutun. Und dann habe ich ein paar Mal meiner Mutter geschrieben, ja, sie möchte doch das alte Zeug einmal endlich verschüren, da habe ich geschrieben, weil das sind alte Lumpen. Ich glaube, sie hat es verstanden. Jedenfalls, wie ich dann wieder heimgekommen bin, war nichts mehr da gewesen. Also das ist mir lange nachgegangen, wochenlang, monatelang nachgegangen, hoffentlich, hoffentlich. Und das ist dann aber doch gut über die Bühne gegangen.
Das Nähzeug als Versteck für konspirative Adressen. Das ist ein genialer Einfall von Berta Backhoff gewesen. Die Polizei zieht einen Aufbewahrungsort für vermeintlich weibliche Handarbeiten nicht in Betracht, als Versteck für belastendes Material. Auch zu der illegalen Zeitschrift Der Rote Sandberg wird sie nochmals befragt im Gefängnis. Berta Backhoff mimt die Unschuldige.
Ja, und was sich noch in Eichach abgespielt hat, ich wurde nochmal zum Report zweimal geholt, und zwar wegen dem Roten Sandberg. Lass uns dann kommen. Sie möchten gerne wissen, welche Rollen, welche Aufgabe ich hatte bei der Herstellung des Roten Sandbergs. Dann habe ich gesagt, Sie überraschen mich, habe ich gesagt. Was ist denn der Rote Sandberg? Ne? Da hat mir nichts geklappt. Ne? Und das Schöne war, wir haben nämlich die Schreibmaschine daheim gehabt, ne, wo, ja, mit dem wir es geschrieben haben. Ne? Jetzt haben wir gedacht, Mensch, ins Kind, hoffentlich ist die Maschine da abgeklungen, ne? Dass da irgendwie, weil das kann man doch gut vergleichen, ja, die Typen so übereinander. Ne? Also ich habe mich jedenfalls dumm gestellt. Und dann hat er mir Nummer runtergeholt und hat gesagt, ich soll ihm sagen, wer diese Artikel geschrieben hat. Und also hören Sie mal, ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, dass ich vom Roten Sandberg nichts weiß, habe ich gesagt, ne? Wie können es dann verlangen, dass ich Ihnen sage, wer die Artikel geschrieben hat und wer die Zeitung hergestellt hat, ne? Und ne, das habe ich, glaube ich, sehr gut immer verstanden, mich wegen dumm zu stellen, ne? Und wegen naiv.
Im Gegensatz zu den Strafgefangenen bekommen politische Gefangene keine Zeitungen zu lesen. Obwohl es ihr schwerfällt, weil ja immer alle Hunger haben, tauscht sie ihr Stück Brot gegen eine Zeitung, um wenigstens hin und wieder etwas lesen zu können. Von den eigentlich wichtigen Ereignissen erfährt sie allerdings nicht durch die gleichgeschaltete Presse, sondern durch illegal ins Gefängnis geschmuggelte Zettel, so zum Beispiel vom Röhmputsch.
Im Sommer 1934 wird sie nach Landshut verlegt. Dort ist sie mit anderen politischen Gefangenen in einer Gemeinschaftszelle inhaftiert. Die Frauen schulen sich gegenseitig weiter und halten Diskussionsstunden über politische und wissenschaftliche Probleme ab. Zu lesen erhalten sie nur seichte Romane.
Weil ihre Mutter permanent Gesuche für ihre Freilassung schreibt, wird sie Weihnachten 1934 entlassen. Gewollt hat Berta Backhoff das nicht. Im Gegenteil, die Bittgesuche haben sie zutiefst beschämt. Doch immerhin, sie kommt frei.
Wieder zu Hause erwartet sie eine furchtbare Enttäuschung. Ihre jüngste Schwester hat einen SA-Mann geheiratet. Weil sie weder Wohnung noch Arbeit hat und ihr Mann noch im Gefängnis sitzt, muss sie vorerst bei ihrer Mutter wohnen. Berta ist längere Zeit arbeitslos. Erst durch die Vermittlung von Freunden erhält sie eine Stelle im Lager der Spielwarenfabrik Weiß. So kann sie sich mit ihrem Gehalt ein eigenes Zimmer mieten. Ihr Mann ist noch immer in Haft.
Viele gehen während der nationalsozialistischen Herrschaft in die innere Immigration. Sie versuchen sich durch passive Verweigerung dem absoluten Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus auf jeden Bereich des Lebens zu entziehen. Doch Berta Backhoff scheut nicht die offene Auseinandersetzung. Für sie kommt eine stillschweigende Akzeptanz niemals in Frage. Vielmehr hält sie weiterhin mit ihrer politischen Meinung nicht hinterm Berg.
Kommt dann auch mich zu hinten und sagt, Frau Backhoff, warum haben Sie, wie wir das Deutschlandlied abgesungen haben, die Hand nicht hochgetan? Dann habe ich gesagt, Herr Leisten, entschuldigen Sie, habe ich gesagt, aber da werden Sie dafür kein Verständnis haben. Warum fragen Sie mich denn? Dann ist er gegangen und dann hat er mir wieder zusammengepackt. Dann hat er gesagt, Frau Backhoff, muss ich mal mit Ihnen unterhalten. Dann habe ich gesagt, gut, wenn Sie es wissen wollen, kann ich es sagen. Ich sage, ich bin eingesperrt, mein Mann ist noch im Gefängnis, habe ich gesagt. Ne? Da können Sie nicht verlangen, ja, dass ich da mal Hand hochheben do. Und Schauspiel, dann tue ich nicht, habe ich gesagt. Ne? Naja, das war natürlich für den momentan schockierend gewesen, dass er so eine Person da in seinem Betrieb hat. Ne? Aber er war relativ anständig gewesen. Ich habe mir aber auch immer ganz entschieden meine Meinung gesagt. Habe ich gesagt, bitte schön, habe ich gesagt, wenn das ein Grund zur Entlassung ist, können Sie mich entlassen. Aber ich glaube, dass meine Arbeit so ist, dass sie arbeitsmäßig mich keinen Grund finden würden. Ne?
Ihr Versuch, eine andere, besser bezahlte Arbeit zu bekommen, bleibt vorerst erfolglos. Wie ihr die Sachbearbeiterin vom Arbeitsamt im Vertrauen mitteilt, sie kennen sich noch von ihrer früheren Tätigkeit vom Jugendamt her, hat diese den Auftrag bekommen, sie nicht an eine bessere, zum Beispiel kaufmännische Tätigkeit zu vermitteln. Doch Berta Backhoff lässt sich nicht abwimmeln, versucht es immer wieder und kann schließlich eine Stellung als Kontoristin antreten.
Bei den antifaschistischen Nürnbergerinnen und Nürnbergern heißen die jährlich abgehaltenen Reichsparteitage der NSDAP nur die Reichsparteiplage. Währenddessen wird nicht gearbeitet, es ist aber auch untersagt, die Stadt zu verlassen. Politisch unzuverlässige Leute müssen sich polizeilich melden. Viele kommen währenddessen in Sicherheitsverwahrung. Immer wieder versuchen einige, sich in diesen Tagen abzusetzen und die von den Nazis aufgebauten Sperren zu umgehen. In einem Jahr gelingt dies Berta Backhoff nicht. Sie muss in der Stadt bleiben. Als sie mit ihrer Schwägerin in Schniegling unterwegs ist und ihnen ein SA-Mann entgegenkommt, kann sie deswegen nicht an sich halten.
An den Reichsparteitagen wurde ja nicht gearbeitet, ne? Und so haben wir uns aus den Staub gemacht. Also alle, die irgendwie Abneigung hatten, die sind weg. Jetzt haben sie schon immer einen Tag zuvor doch gesperrt, ja? Ne? Da mussten wir Schlupfwinkel suchen, um rauszukommen mit dem Rad. Und einmal sind wir nicht rausgekommen. Und da weiß ich noch, da gehe ich mit meiner Schwägerin zu meiner Schwiegermutter, gehen wir so die Schniedlinger Schulhaus vorbei, bisschen so eingehängt, erzählen und sowas, auch kurz so persönliche Geschichten so zu und so fort, ne? Und auf einmal kommt jemand und geht zwischen uns, ja, und wer war das? Ein strammer SA-Mann. Ich hab den gesehen, hab den eine Schellen gegeben, aber was für ein, es hat geklatscht, bin gelaufen, bin in den Hofeingang rein und dann haben wir den Keller unten versteckt. Und meine Schwägerin, die hat wegen langsam geschaut. Und dann ist auch gelaufen. Und der hat nur langsamer geschaut. Der war nicht drauf gefasst gewesen, gell, was da los war. Jetzt war das natürlich eine Aufregung gewesen, wie sich das rumgesprochen hat. Ja, ich habe den da auch geklatscht. Ich war momentan so schockiert gewesen und so empört, dass er so ist alle da ja, zwischen uns so rein herum mit. Ich habe das auch mal erzählt, wie wir das. Aber so im Allgemeinen haben wir die Partei da also wirklich boykottiert, weil miterlebt habe ich überhaupt keinen.
»1935/36 wird ihr Mann aus dem Gefängnis entlassen und kommt nach Hause. Anfänglich haben beide kaum Außenkontakte oder Verbindungen zu anderen FreundInnen. Alle Zusammenhänge sind zersplittert und von den Nazis zerschlagen. Als besonders schmerzhaft empfindet sie es, wenn alte Freundinnen und Genossen einen Bogen um sie herum machen und ein Kontakt nicht mehr gewünscht wird. Die Isolation und das gegenseitige Misstrauen sind groß.
1937 zieht Berta Backhoff mit ihrem Mann nach Fürth. Hier trifft sie auf Gleichgesinnte, auf fortschrittliche Menschen, die keine Nazis waren, so Berta Backhoff. In ihrer neuen Wohnung in der Sophienstraße wird die Familie permanent bewacht.
Und da haben wir halt immer mit der Polizei, mit der Gestapo zu tun gehabt. Wir sind gekommen nachts, haben sich rumgeschlichen, unseren Garten ausgehoben gemacht und so zu und so fort. Also immer die Ruhe gehabt. Ich musste mich ja auch, wie ich damals entlassen worden bin, ständig melden bei der Polizei und so fort.
Schließlich wird eine Frau aus der NS-Frauenschaft auf sie angesetzt. Sie solle zu Hause für die Soldaten Strümpfe stricken und stopfen. Berta lehnt das kategorisch ab. Auf die Frage, warum sie sich weigere, antwortet sie, sie habe ja schließlich diesen Krieg nicht gewollt. Doch die NS-Frau bleibt hartnäckig, woraufhin Berta Backhoff ein für alle Mal klarstellt.
Wie ich gemerkt habe, dass die immer hartnäckiger wird, dann habe ich gesagt, siehst du auch ne, genau, was los ist? Habe ich gesagt, ne, ich habe meinen Krieg nämlich schon erlebt, habe ich gesagt, von ihren Genossen. Habe ich gesagt, ich war in KZ und mein Mann war eingesperrt gewesen und auch in KZ, habe ich gesagt, dann können sie nicht verlangen. Und vielleicht, höchstwahrscheinlich wissen sie das schon. Dann habe ich gemerkt, dass sie es schon gewusst hat. Ne, dann können sie nicht verlangen, dass ich dann noch für diesen Menschen noch was arbeiten tue. Also das war schon eine gefährliche Geschichte immer gewesen. Es war schon brenzlig gewesen, aber ich konnte mich nicht anders verhalten.
1938 kommt ihr Sohn auf die Welt und Berta gibt ihre Arbeitsstelle auf. Doch nach Beginn des Krieges wird sie wegen der kriegsbedingten Dienstverpflichtung abermals zur Arbeit eingesetzt. Ihr Mann wird als Soldat eingezogen. Schließlich geht sie, aus Krankheitsgründen von der Dienstpflicht freigestellt, mit ihrem Sohn bis Kriegsende aufs Land am Hesselberg.
Für ihren Lebensunterhalt arbeitet sie mit in der Landwirtschaft und auf dem Feld. Endlich treffen auch hier im Frühjahr 1945 die Amerikaner ein. Wenige Tage später kommen Leute aus Nürnberg mit Propagandamaterial und Berta Backhoff hängt die ersten antifaschistischen Manifeste im Ort auf. Der Krieg ist zu Ende und der Faschismus besiegt. Oder doch nicht ganz? Ihre Erwartungen an einen wirklichen Neuanfang sieht sie enttäuscht.
Also, ich meine, im Grunde genommen, wenn man Bilanz zieht, müsste man enttäuscht sein, ne? Müsste man enttäuscht sein. Denn wir haben es doch alle erhofft, dass nach dem Zusammenbruch
gesellschaftspolitisch
ein neues Leben sich entwickeln kann, ja. Dass Menschen aus der Vergangenheit lernen.
Nach 1945 wurde Berta Backhoff an ihrem neuen Wohnort Fürth in der wiederaufgebauten KPD aktiv. In der unmittelbaren Nachkriegszeit waren dort die Kommunisten relativ stark. Ihre Großnichte Ingrid meint sich zu erinnern, dass Berta Backhoff stellvertretende Parteivorsitzende wurde. Doch wurde sie aus der Partei unter dem Vorwurf des Titoismus ausgeschlossen, einem nach dem jugoslawischen Ministerpräsidenten Josip Broz Tito benannten Gegenentwurf zur vorherrschenden kommunistischen Ideologie unter Stalin.
Ich meine, sie war im Parteivorstand damals, in der KPD in Fürth. Damals war die KPD in Fürth ungeheuer stark. Also es war schon eine relevante Partei zu dem Zeitpunkt. Und sie hat so geschildert, sie haben dann ihr Parteiprogramm für Fürth besprochen, diskutiert, basisdemokratisch beschlossen. Und das hat der Parteizentrale nicht gefallen, was sie da beschlossen haben. Und dann kamen irgendwie die Abgesandten, ich nehme an aus Berlin, also von der KPD-Zentrale, und haben das Parteiprogramm in einigen Punkten abgelehnt und wollten, dass das verändert wird. Also es war quasi ein Eingriff von oben, um die regionale Partei da auf Linie zu bringen. Ich kann dir nicht sagen, worum es inhaltlich ging, aber es war ja die Zeit, in der Tito diesen eigenen Weg auch basisdemokratisch von, also dem eigenen Weg zum Sozialismus oder so ähnlich war die Formulierung, gefordert hat. Und so ähnlich haben die das in Fürth auch gefordert. Die wollten halt ihre eigenen Statuten und Forderungen beschließen und nicht gegängelt werden. Naja, und die waren zu dritt, die das verantwortet haben. Und ich glaube, sie sind alle drei gemeinsam ausgeschlossen worden. Und das war für sie wahnsinnig schmerzhaft. Also das war, glaube ich, sowas wie der Bruch mit der Familie eben, ja. Oder schmerzhafter als mit der Bruch mit der Familie.
Dieser Ausschluss war für Berta Backhoff ein schmerzhafter Bruch in ihrer Biografie. 1956 wurde in Westdeutschland die KPD verboten. Der Wiedereintritt in die später neu gegründete DKP war keine Option für sie. Berta Backhoff blieb dennoch ein politisch denkender Mensch. Sie wurde Mitglied in der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, und fand im Bund für Geistesfreiheit eine neue politische Heimat, in dem auch ihr Hunger nach Bildung und Lektüre in Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten gestillt werden konnte.
Und sie hat dann im Grunde die zweite Hälfte ihres Lebens damit verbracht, die Welt zu erkunden, und ist ungeheuer viel gereist. Sie hatte ja nicht viel Geld, aber hat das ganze Jahr gespart für die eine große Reise, die sie jedes Jahr gemacht hat. Natürlich Kuba und alle sozialistischen Länder, Vietnam und Jemen und sowas, aber auch in Alaska und Südafrika, und also wirklich, sie hat die ganze Welt bereist. Immer allein und bis ins hohe Alter. Also gestorben ist sie, als sie 89 war, auf dem Flug nach Vietnam. Ich sage immer, schöner wäre es gewesen, es wäre auf dem Rückflug gewesen.
Der Kontakt zwischen Ingrid und Berta, den zwei politisch denkenden linken Frauen aus zwei unterschiedlichen Generationen, war sicher für beide gleichermaßen wertvoll. Politische Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten gab es immer wieder, so resümiert Ingrid abschließend.
Dann ist sie ja mal, ich habe sie immer wieder auf Demos getroffen, also auch ohne, dass ich ihr Bescheid gesagt hätte. Also die hat es teilweise, wenn es dann in der NN stand oder im Radio irgendwie eben erwähnt wurde, dann kam die auch einfach. Ja, da haben wir uns dann auch getroffen. Und einmal erinnere ich mich, war es an der 1. Mai-Demo in Gostenhof. Das muss Mitte der 90er gewesen sein. Da gibt es auch noch Fotos. Und da ist sie dann, nachdem sie ja dann ein bisschen bekannt war unter den Genossen, ist sie auch aufgefordert worden, mitzulaufen, und zwar ganz vorne. Und dann hat sie echt dieses 1. Mai-Transparent gepackt und ist ganz vorne mitgelaufen und war total stolz drauf. Also ich glaube schon, dass sie sich auf jeden Fall als Teil einer antikapitalistischen Bewegung bis zum Schluss verstanden hat, ja. Ja, auch, ich glaube auch als Kommunistin.
Dank an Ingrid, die eine wertvolle Sicht auf die Persönlichkeit ihrer Großtante Berta beitrug. Das Interview mit Berta Backhoff haben wir dem Museum Industriekultur zu verdanken. Wir spielten Musik von Mr. Smith, Ryan Cullinane, Ketzer, DC, Another Brick, Jazar und Jazz is Belaine. Die Musik in unserem Jingle stammt von David Chester.